Das Jahr geht zu Ende. Und das geht ganz schön schnell. Und wenn das Jahr sich neigt, dann auch das Kirchenjahr. Und so im November vor der Adventszeit geht es dann oft darum, darüber nachzudenken, wie wird unser Leben mal enden. Die Tatsache, dass das manchmal ganz schnell gehen kann, haben wir jetzt erlebt. Einer unserer jungen Mitglieder aus der Gemeinde ist in Paris zum Studium und ist auch in dem Stadion gestern gewesen, wo das Fußballspiel stattgefunden hat, hat aber überlebt. Aber er hat berichtet, wie das war, welche Ängste das mit sich bringt, aus diesem Stadion dann irgendwann herauszukommen. Und die Angst in Frankreich und in Paris ist ja nun etwas Besonderes. Man hat ja in Frankreich schon einiges an Schwierigkeiten erlebt, aber da geht gerade durch die Gesellschaft etwas, wo man noch gar nicht weiß, wo das hinführt. Das macht uns aber deutlich, wir leben jetzt hier, ihr lebt in Wächtersbach, ich in Hanau, Bruchköbel. Also das macht deutlich, das kann irgendwie ganz schnell gehen. Wir denken natürlich zu Recht, wir haben ja noch eine ganze Zeit und haben ja im Leben auch noch einiges vor, aber manchmal geht es ganz schnell. Und dann wissen wir, eines Tages werden wir vor Gott stehen und er wird uns fragen, sag mal, was hast du mit deinem Leben gemacht? Ich habe dir wunderbare Talente, Dinge anvertraut, aber was hast du eigentlich damit gemacht? Dieser Text, den ich jetzt lesen werde aus dem 25. Kapitel im Matthäusevangelium, der ist sicherlich bekannt, den hat man schon gehört, in der Regel schon öfters gehört, darüber nachgedacht. Und er soll uns nochmal daran erinnern, ganz stark, wie wir auch zusammenarbeiten können. Also es geht um die Frage, wie wir als Mitarbeiter miteinander umgehen, hier in der Gemeinde und natürlich die Kirchen und der ganze Leib Christi mit dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Ich lese ab Vers 14. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er 5 Beutel Silber, also 5 Zentner Silber, einem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er 1 Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die 5 Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den 2 Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der den einen Beutel Silber bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er 5 Beutel Silber anvertraut hatte, sagte, »Herr, du gabst mir 5 Beutel Silber und ich habe sie verdoppelt.« Der Herr freute sich sehr, »Gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern.« Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die 2 Beutel Silber bekommen hatte. »Herr, du hast mir 2 Beutel Silber gegeben und ich habe sie verdoppelt.« Der Herr sagte, »Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern.« Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Silber und sagte, »Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat, und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es.« Aber der Herr erwiderte, »Du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat, und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den 10 Beuteln Silber. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Ich bete nochmal. Lieber Herr, wir haben dieses Vorrecht, dein Wort zu lesen, auf uns wirken zu lassen, es immer wieder in unserem Herzen zu bewegen, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns das heute Abend wichtig machst, was dir wichtig ist, jedem einzelnen Menschen, der hier sitzt. Danke, dass du reden, dass du wirken willst und dass du unsere Ohren und Sinne öffnest für dein Reden und für dein Wirken. Amen. Ich sagte also, wir werden eines Tages vor Gott stehen und er wird uns fragen, was habt ihr mit dem Anvertrauten gemacht? Und hier wird ja deutlich, es geht durchaus immer wieder auch um die Mitarbeit in seinem Reich. Wie geht also Gott zunächst mit seinen Mitarbeitern um? Also in diesem Gleichnis werden ja einige Dinge dazu gesagt. Ich habe mal 7 Punkte gefunden. Die erscheinen jetzt hier, vermutlich, ja. Das erste im Reich Gottes wird Verantwortung delegiert. Darum geht es hier ja. Hier wird Verantwortung abgegeben. Im Reich Gottes ist das so, sagt Jesus. Da geht einer weg. Der Mann ist reich, er geht für eine lange Zeit. Und er überlässt sein Eigentum seinen Dienern. In dem Gleichnis sagt der Mann nicht, was die Diener mit seinem Besitz machen sollen. Sie kriegen keinen konkreten Auftrag, sondern das wird einfach vorausgesetzt, dass das völlig klar ist für alle 3. Kapital hat seinen Wert darin, dass es eingebracht wird, dass es arbeitet und dass es vermehrt wird. Das wissen die Diener. So soll es sein. Die Diener kannten ihren Herrn. Auch das wird hier gesagt. Vielleicht könnte man ihren Auftrag so zusammenfassen: Ihr kennt mich. Hier habt ihr, was mir lieb und teuer ist und was mir gehört. Und nun geht damit um, wie ich es auch tun würde. Handelt in meinem Sinn. Euch allein vertraue ich es an, bis ich wiederkomme. Damit wird viel Verantwortung auf die Schultern der Diener gelegt. Sie kennen ihren Herrn, sie wissen, was sein Wille ist, aber jetzt sind sie auch dran, zu planen, sich den Kopf zu zerbrechen, zu entscheiden, wie sie das, was sie haben, richtig einsetzen. In einer ganz enormen Freiheit und in einer ganz enormen Verantwortung, das traut Gott ihnen zu, dass sie sein Kapital vermehren. Das ist die delegierte, die abgegebene, geteilte Verantwortung. So geht Gott erst einmal mit uns um. Und ich behaupte nun, und das wird auch an vielen anderen Stellen deutlich, so sollen auch wir miteinander umgehen. Anderen etwas zutrauen, Mitarbeitern Entscheidungsvollmacht geben, Gestaltungsfreiräume geben, wo sie sich entfalten können, Aufgaben abgeben und Verantwortung teilen. Aus der jungen Gemeinde in Jerusalem kennen wir ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Da wählt die Gemeinde auf Anregung der Apostel 7 Diakone, die in ihrem Bereich selbstständig Verantwortung übernehmen mussten. Die Apostel hatten es nicht mehr geschafft, sich in der nötigen Weise um die Versorgung der griechischen Witwen zu kümmern. Und da geben sie die Aufgaben ab an andere, ohne den 7 Diakonen bis ins Detail hinein vorzuschreiben, wie sie das nun im Einzelnen machen sollen. Nicht nur die Aufgaben werden abgegeben, damit auch die Verantwortung. auch wenn die Diakone dann im Detail vielleicht manches anders machen, als diese Apostel es getan hätten. In Apostelgeschichte 6, wo davon berichtet wird, kann man auch gut erkennen, wozu Delegieren von Verantwortung überhaupt wichtig ist. Da werden nämlich die Apostel für ihre eigentliche Aufgabe freigesetzt. Sie können nicht alles machen. Wenn ihre eigentliche Aufgabe der Lehre und der Predigt nicht zu kurz kommen soll, dann müssen sie delegieren. Und das setzt die Kreativität aller anderen frei. Ihr macht das ja hier auch. Willi, ich weiß nicht, wie viel du delegierst. Aber das ist etwas ganz Wichtiges, damit nicht du unter der Last zerbrichst oder dein Nachbar. Ja, ihr macht das vielleicht zu zweit oder im Team, wie auch immer. Delegieren schenkt anderen immer das Vertrauen und hilft ihnen, die Ziele der gesamten Gemeinde viel besser zu erreichen. Sonst würde das gar keinen Sinn machen. Ein zweites. Im Reich Gottes wird gabenorientiert gearbeitet. Heute Vormittag in Hanau hatte ich einen Gabenworkshop zu leiten mit den Menschen, die ihre Gaben kennenlernen, die ihre Gaben einbringen wollen. Und das ist sehr angeregt und interessant gewesen. Hier in diesem Gleichnis, da gibt der reiche Mann nicht allen gleich viel. Die Gaben sind unterschiedlich verteilt. Johann Albrecht Bengel hat einmal gemeint, es ginge hier um geistliche Gaben, um zeitliche Fähigkeiten, also die Zeit selbst und endlich Gelegenheiten aller Art. Es sind nicht nur die Gnadengaben, also die Charismen gemeint, die Paulus in seinen Briefen aufzählt. Dazu gehören auch unsere freie Zeit, unser Geld, unsere ganz natürlichen Begabungen. Das alles gehört dazu. In 1. Korinther 4 heißt es mal, was hast du eigentlich, das du nicht empfangen hast von Gott? Alles, was wir sind und haben, haben wir von Gott empfangen. Und Gottes Geist missachtet oder verdrängt unsere natürlichen Schöpfungsgaben nicht, sondern er nimmt sie alle und gebraucht sie. Deswegen ist ja der Hinweis auf diese Blume auch so toll. Da hat einer etwas investiert und teilt es hier mit anderen. Die Schönheit, die Pflege, all das, was diese Blume ausmacht. Kreativität, Organisationstalent, zu moderieren, mit Kindern gut umgehen können, alles, was du kannst, alles, was dir von Gott gegeben ist, das ist in diesem Gleichnis gemeint. Mitarbeit im Reich Gottes ist immer gabenorientiert. Das heißt, in aller Regel als feste Tendenz muss im Reich Gottes keiner etwas tun, was er oder sie nicht kann, was ihm oder ihr nicht gegeben ist. Ich bin nach 30 Jahren pastoralem Dienst mehr denn je davon überzeugt, wo immer jemand etwas aus Pflicht getan hat und sich nicht traute zu sagen, es macht mir überhaupt keine Freude, da ist irgendetwas schiefgegangen. Das, was der Herr dir gegeben hat, womit er dich begabt und befähigt hat, das darfst und sollst du einsetzen in seinem Reich. Das ehrt ihn und alle anderen haben etwas davon. Von dem Gleichnis mit diesen anvertrauten Pfunden muss man aber noch etwas anderes zu den Gaben sagen. Es gibt nicht allein unterschiedliche Gaben, sondern auch ein unterschiedliches Maß derselben Gabe, unterschiedliche Ausprägungen und Intensitäten einer Gabe. Hier bekommt ja nicht der eine Silber und der andere Gold und der dritte Kupfer. Alle bekommen dasselbe, nur in unterschiedlichem Maß. Und gerade die, die meinen, sie hätten vergleichsweise wenig, die werden hier ermutigt, einzubringen, was sie haben. Wie schnell vergleichen wir uns? Ich habe das immer wieder erlebt, dass Menschen sagten, ach, wenn ich so gut Klavier spielen könnte, dann würde ich auch, wenn ich so gut singen könnte oder was auch immer. Und wenn wir das nicht können, dann lassen wir es, dann bringen wir es besser gar nicht erst ein, denken wir. Also wenn du nicht predigen kannst wie irgendein großer Prediger, Billy Graham oder wen auch immer ihr hier kennt und für groß haltet, dann predige so, wie du es kannst, mit einfachen Worten. Wenn du nicht singen kannst wie irgendein großer Sänger oder Künstler, dann singe so, wie du es kannst. Wenn du nicht beten kannst und so laut und gut formulieren kannst wie andere, dann bete so, wie du es kannst. Und wenn du nicht so frei in der Öffentlichkeit von Jesus reden kannst, wie du dir das wünschst, dann rede doch von ihm so, wie du es kannst. Das ehrt ihn. Aber vergrabe deine Pfunde nicht. Gott hat dich dafür verantwortlich gemacht. Sage den Menschen, was du denkst, bringe dich ein, so wie du bist. Es gibt Dinge, die hat Gott nur dir anvertraut. Das macht unsere Einmaligkeit aus. Deswegen darf und braucht sich nie jemand verstecken. Ein Spatz soll nicht versuchen, wie eine Drossel zu singen, aber er soll singen, so wie ein Spatz singt. Jeder diene mit der Gabe und mit dem Ausmaß seiner Gabe, wie er es von Gott empfangen hat. In diesem Gleichnis hier haben übrigens ja die Menschen sehr viel anvertraut bekommen. Also die genannten Summen, das haben Leute versucht umzurechnen, die sind horrend. Auch ein Zentner Silber ist mehr, als ein Mensch in seinem ganzen Leben verdienen konnte. Und der ärmste Knecht ist weit über sein Leben hinaus beschenkt und wird so dringend hier ermutigt, einzubringen von dem Wenigen, was er hat. Er schätzt das ja so gering und so wenig ein. Ein drittes, Mitarbeit im Reich Gottes ist mitarbeiterorientiert. Jeder bekommt seiner Tüchtigkeit entsprechend, übersetzt Luther. Da steht dieses Wort Dynamis, Dynamik kennen wir. Jedem nach seiner Kraft, nach seiner Fähigkeit. Keiner wird überfordert. Die persönliche Situation der Mitarbeiter, ihre Geschichte, ihre Belastbarkeit, das alles wird ernst genommen in einer Gemeinde. Keiner wird überfordert, aber alle werden gefordert, herausgefordert, zu geben, was sie können. Niemand soll dabei kaputt gehen. Das ist wichtig im Reich Gottes. Es gibt genügend Menschen, die sind irgendwann ausgebrannt und dann ist etwas falsch gelaufen. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist ein Teil des Reiches Gottes. Und sie sollen die Freude erleben und sollen von dieser Freude auch weitererzählen. Ich fand das immer ganz tragisch, wenn Christen etwas begeistert erzählen wollten mit einem so langen Gesicht. Das ist grausam. Wir sollen die Liebe und die Fürsorge Gottes auch erleben. Und dann dürfen wir sie weitersagen, dann dürfen wir von Gott bezeugen. Es geht immer auch um den Menschen, es geht um den Mitarbeiter. Kommt her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Das ruft Jesus seinen Jüngern zu, als sie nach einem Einsatz zu ihm kommen. Und ich denke, Jesus hat gesehen, ihre Kräfte waren verbraucht. Aber seine Jünger hatten nie nur einen Funktionswert. Sie mussten nicht zuerst funktionieren, sondern wir Menschen sind immer das Ziel seiner Liebe. Und das gilt es auch für Mitarbeiter untereinander, nicht den Menschen nur in seiner Funktion zu sehen, sondern den Menschen, der von Gott geliebt ist und der von uns geliebt werden möchte. So sollen wir wachsen, so sollen wir selbstbewusst werden und auch Erfahrungen machen mit diesem wunderbaren Herrn. Und weil Gott so mit uns ist, mit seinen Mitarbeitern umgeht, darum sollen wir so miteinander umgehen. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter, wo jemand Unterstützung braucht, das Gebet, wo jemand eine Fortbildung braucht, dass wir das im Blick haben, wo jemand Trost braucht oder ein Wort der Ermutigung. Also ich hoffe mal, dass ihr das gut macht, aber ich weiß als Pastor, das kann man immer auch verbessern. Und muss immer wieder auch in den Blick nehmen. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind die Aufgaben der anderen, die Aufgaben der Gemeinde. Wer einen Mitarbeiter verletzt, verletzt immer einen Teil des Reiches Gottes. Jeder steht und fällt seinem Herrn. Lasst uns aufpassen, dass wir uns nie zu schnell aufschwingen, Lehrer und Erzieher für andere sein zu wollen. Für Menschen, die Jesus gerettet hat, die er teuer mit seinem Blut bezahlt hat und die er selber wachsen lässt. Lieber sollten wir mit Jesus sagen, kommt her, wir wollen euch erfrischen. das brauchen Mitarbeiter, egal was sie in einer Gemeinde tun. Erfrischung, wo man sich gegenseitig ermutigt. Ein viertes, die Mitarbeit im Reich Gottes ist immer auch zielorientiert. So sehr es unserem Herrn um uns geht, um unser Leben, so sehr er auch will, dass wir Leben in Fülle haben, dass es uns gut geht. Aber am Ende wird er nicht nur fragen, und, wie ist es dir ergangen? War es toll in Wächtersbach? Tolle Gemeinde, hast du eine gute Zeit gehabt in den Gottesdiensten? Mitarbeit im Reich Gottes ist immer auch ziel- und aufgabenorientiert. Es geht nicht nur um uns. Es geht um Gott, es geht um seinen Willen, um sein Reich. Wir haben einen Auftrag anvertraut bekommen. Ich habe heute Vormittag in diesem Workshop gesagt, und wenn Gott dann hergeht und wird sozusagen diese Erde und diese ganze Schöpfung zusammenrollen und einwickeln, weil er einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird, was wird bleiben? Was wird am Ende bleiben? Die alte Erde, das, was uns so wichtig war in dieser Welt, all die Werte, für die wir gekämpft und gerackert und gearbeitet haben, die werden oftmals nicht bleiben. Es werden die Menschen bleiben, die er erlöst hat. Es wird seine Gemeinde bleiben, mit der er in Ewigkeit zusammenleben wird. Aber viele Dinge, die uns hier wichtig sind, werden nicht mehr sein. Seht, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Ich weiß, dass da Brüder steht, aber ich nehme die Schwestern bewusst mit dazu. Und das ist wahr, das weiß jeder zu schätzen, der Streit in Gemeinde kennt. Aber man kann ja auch scheinbaren Frieden haben und Gottes Auftrag gar nicht nachkommen. Johannes schreibt Briefe an solche Gemeinden, an Ephesus, das die erste Liebe verlassen hat. Er schreibt an Sardes, das den Ruf hat zu leben, in Wirklichkeit aber ist die Gemeinde tot. Er schreibt an Laodicea, wo die Christen lau geworden sind, weder warm noch kalt. Geschmacklos. Der Friede in einer Gemeinde, das ist noch nicht das Ziel der Gemeindearbeit. Am Ende wird nämlich der Herr prüfen, was wir mit unseren anvertrauten Pfunden gemacht haben. Und nicht nur, ob es uns gut ging und wir uns so einigermaßen vertragen haben. Das ist nicht das Ziel. In diesem Gleichnis wird ein fünftes deutlich, dass nämlich die Mitarbeit im Reich Gottes gelobt wird. Beide Diener, die ihr Silber vermehrt haben, werden mit denselben Worten gelobt. Was hat er gesagt? Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Die Diener hatten nicht nur getan, was sie schuldig waren. Kein Herr hatte es nötig, seine Sklaven zu loben. Bei Licht gesehen haben sie nichts anderes getan als nur ihre Pflicht. Und doch werden sie hier ausführlich gelobt. Fast peinlich, wie sehr das hier unterstrichen wird, dass sie treu waren, dass sie es gut gemacht haben. Aber nur wer auch sieht und sagt, was richtig ist, der hat das Recht zu sagen, was falsch ist, hat jemand mal gesagt. Wie wenig werden oftmals Mitarbeiter gelobt und wie häufig werden sie kritisiert? Da kann man, weiß nicht, wer bei euch den Schaukasten macht, aber kann man 12 Monate lang einen wunderschönen Schaukasten machen für die Menschen in dieser Stadt. Und wenn dann mal jemand einmal vergisst, ein Plakat rechtzeitig herauszunehmen, was passiert bei euch dann? Das Plakat ist schon 2 Jahre da drin. Oder man erkundigt sich nicht, wie es Mitarbeitern geht. Ich weiß, ihr macht das hier. Ihr seid ja auch eine überschaubare kleine Gemeinde. In größeren Gemeinden ist das ein größeres Problem, dass man kaum vom anderen etwas weiß. Aber für Kritik reicht es immer irgendwie. Lob und Anerkennung. Gesehen zu werden, das sind Grundbedürfnisse. Und Jesus verwehrt sie uns nicht. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Er sagt nicht, vergiss das brauchen wir nicht. Lob hilft zu erkennen, dass man das Richtige tut. Lob hilft bei der Entwicklung von Gaben und Fähigkeiten. Der Amerikaner Rick Warren hat in seinem Buch Kirche mit Vision geschrieben: Wir können uns viele Gabentests sparen, wenn wir eine gute Lobkultur in einer Gemeinde haben. Brauchen wir vieles von dem gar nicht. Damit Menschen durch das Loben wachsen, ist es gut, wenn man im Detail lobt und sagt, was man wirklich gut fand. Also ich habe ja als Pastor immer wieder am Ausgang gestanden und habe die Menschen verabschiedet. Und irgendwann gewöhnt man sich daran, freut sich aber immer noch, wenn Menschen sagen, das war eine gute Predigt. Aber ich weiß, das kann einfach so eine Floskel sein. Und ich habe dann oft nachgefragt, wenn ich die Zeit hatte jedenfalls, was war denn gut? Sag es doch mal im Detail. Und dann fangen die Menschen an, ein bisschen nervös zu werden, weil jetzt müssen sie ja sagen, was war denn nun gut? Also, wenn ihr zu mir kämt, ich will es mal anders sagen, kann ja sein, ich bin euer Gastprediger und ihr sagt, das war nicht schlecht, persönlich, deutlich, gut gegliedert, aber über 40 Minuten. Und nachher kommen einige und sagen, gut gepredigt, Pastor. Und einige Monate später bin ich wieder hier und denke, letztes Mal hatte ich 40 Minuten gepredigt, das fanden sie gut, dann kann ich ja dieses Mal 60 Minuten predigen. Also wenn man einfach nur pauschal lobt, dann kann das in eine völlig verkehrte Richtung gehen. Deswegen ist es immer wichtig, genau zu sagen, was man gut oder auch was man schlecht findet. Um des anderen willen, das hilft ihm nämlich. Ein sechstes: Mitarbeit im Reich Gottes hat keine Angst vor Fehlern. Dieser eine, wir kennen ja dieses Gleichnis und alles konzentriert sich dann immer auf den einen. Aber das ist ja auch nicht unwichtig. Dieser eine, der sein Silber, seinen Zentner vergraben hat, der hatte ja ein völlig falsches Bild von seinem Herrn. Wie sagt er? Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat, und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ironisch und mit trauriger Enttäuschung nimmt der Herr die Aussage dieses Dieners in seiner Antwort einfach auf. Er entlarvt das, was er sagt, so als Ausrede. Denn die Zinsen damals waren immens hoch. Also heute haben wir Zinsen von 1 oder 2%. Damals konnte man bis zu 100% erwirtschaften. Wenn man sein Geld jemandem verliehen hatte, 100%. Das waren noch Zeiten. Und wie sagt er, du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. So haben eben manche ihr Bild von Gott und richten sich einfach ihr Leben ein. Angst war das Motiv dieses dritten Dieners und seine Aussage, dass er seine Gaben vergraben hat. Angst vor Fehlern oder besser Angst vor Ablehnung oder Angst vor Angriffen, weil man Fehler macht. Alle diese Dinge, alle diese Ängste ersticken jede Art von Kreativität. Da will man sich nicht mehr einbringen, da möchte man sich nicht mehr engagieren. Aber die Bibel macht deutlich, da wo Gott der Herr ist, braucht niemand Angst haben. Da muss auch niemand Angst haben vor Fehlern. Jeder macht Fehler. Niemand hat ohne Fehler jemals hinzugelernt. Fehler sollten immer Lernmöglichkeiten sein und kein Grund, sich oder andere zu demotivieren. Ich kann mich erinnern, dass ich im Laufe auch meines Lebens als Pastor immer wieder Fehler gemacht habe. Manchmal kamen Leute zu mir und sagten, wieso predigst du über dieses oder jenes Detail? Das ist doch völlig unwichtig. Ich war aber auch immer wieder froh, wenn Menschen mir geholfen haben, haben mir gesagt, du, das kannst du besser machen. Überleg doch mal, Das hat mir sehr viel mehr geholfen und ich bin froh, auch in meinem Studium, dass ich Lehrer hatte, die da sehr liebevoll mit mir umgegangen sind, die großes Verständnis hatten und mir immer wieder auf meinem Weg geholfen haben, wie man es besser machen kann, die mich nicht fertig machten, wo man so nach einer bestimmten Wortwahl irgendwie, die so ausfällig war, dass man dachte, nee, da machst du am besten, wirfst du alles hin und machst gar nichts mehr. Liebevoll miteinander umgehen, das ist so wohltuend. Und wenn wir vor Jesus keine Angst haben brauchen, dann sollten wir auch in der Gemeinde immer eine Atmosphäre schaffen, wo niemand Angst haben muss. Ich weiß, es gibt ja in Gemeinden immer Leute, die sagen, also hier vorne könnte ich nie stehen. Da zittern mir die Knie, das wäre unmöglich. Natürlich muss auch nicht jeder hier stehen, aber in einer Atmosphäre, wo man keine Angst haben muss, sind ganz viele Dinge möglich. Und ich empfehle euch das immer wieder zu fördern und Menschen herauszufordern, auch wenn sie Fehler machen, angemessen und sensibel damit umzugehen. Und ein letztes: Mitarbeit im Reich Gottes geht niemals ohne das Wagnis des Glaubens. Das Geld zu vergraben, das war in der damaligen Zeit die sicherste Möglichkeit, sein Geld aufzubewahren. Keine Frage. Also wer sein Geld immer nur im Tuch bei sich trug, der galt auch damals schon als Dummkopf. Unter der Erde waren die Schätze am sichersten verwahrt. Und der dritte Knecht gibt zurück, was er bekommen hat. Er hat es richtig erhalten und er hat es richtig abgeliefert. Mehr, meint er, könne man letztlich von ihm doch nicht erwarten. Hat doch alles richtig gemacht. Aus Angst, etwas falsch zu machen oder zu verlieren, hat er aber nichts gewagt. Und genau hier sitzt die Pointe dieses Gleichnisses. Das ist Bestandswahrung. Im Reich Gottes bleibt alles so, wie es ist. Das ist ausreichend und das genügt doch. Und Jesus macht deutlich, nein, Reich Gottes will wachsen. Wer nur bewahrt, was er hat, der handelt nicht im Sinne Jesu. Gaben, die man nicht einsetzt, die werden einem irgendwann weggenommen. Kreativität verkümmert, wenn sie nicht genutzt wird. Das gilt nicht nur für den einzelnen Christen, das gilt für ganze Gemeinden. Einer Gemeinde, die nicht gibt, was sie hat, wird am Ende das genommen, was sie hat. Und Gaben und Kreativität, das sind Ressourcen, die nur zunehmen, wenn wir sie einbringen. Deswegen will ich euch ermutigen, vergrabt nicht das, was ihr habt, egal wer ihr seid, egal wie alt ihr seid, egal was eure äußere Situation ist, setzt es ein zur Ehre Gottes. Er wird das vielfältig segnen. Da passieren so viele Dinge, wo Menschen den Mut hatten zu sagen, ich habe nicht viel, aber das Wenige, das setze ich ein. Und ich vertraue darauf, dass Gott mehr daraus macht. Und tut er das? Ihr könntet wahrscheinlich jetzt aufstehen und es könnten viele davon berichten, wie viel mehr er gegeben hat. Glaube heißt Wagnis. Losgehen, planen, handeln im Vertrauen darauf, dass der Herr zu seinem Wort steht. Dass er alle Tage bei denen ist, die hingehen. Hier könnte man jetzt sagen, der sicherste Weg ist nicht Gottes Weg. Wie heißt das Sprichwort noch? Wer nicht wagt, der nichts glaubt. Der glaubt nichts. Wer nicht wagt, der glaubt es nicht. Der vertraut Gott im Letzten nicht. Und so geht Gott mit uns um. Ihr habt das hier nochmal stehen, was es bedeutet, miteinander zu arbeiten. Wir sind aufeinander angewiesen. Gott hat euch zusammengestellt. Ihr seid doch nicht aus Zufall hier oder weil der Willi Kessler so nett zu euch war oder wer auch immer in dieser Gemeinde. Ihr seid hier, weil Gott euch zusammengestellt hat. Und er möchte, dass ihr in dieser Art miteinander lebt und arbeitet und in Wächtersbach euren Auftrag in aller Treue wahrnehmt. Und dann wird Gott das segnen und wird das vermehren und wer weiß, was dann noch alles passiert hier. Dieser lebendige Herr ist mit uns und darauf gibt er uns sein Wort. Und manche sagen in den Gemeinden Amen. Aber ich glaube, dem dürfen wir auch vertrauen. Und ich will euch ermutigen, dass ihr in diesem Sinne munter und fröhlich weitermacht. Zur Ehre Gottes. Jetzt singen wir.